ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Am Mikrofon Stefan Petraschewski und ich bin im Gespräch mit Hasko Weber, scheidender Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar. Hallo erstmal.
Ja, ich grüße Sie auch.
Sie gehen jetzt zum Ende der Spielzeit und haben bei der Premiere der Zauberflöte eine letzte kurze Rede gehalten, die ich hier kurz einspielen möchte.
Es ist dann doch ein emotionaler Punkt heute Abend für mich. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebes Publikum, liebe Weimarerinnen, Weimarer, für die Begleitung diesen 12 Jahren. Wir haben viel experimentiert, auch heute Abend wieder. Und Sie sind fast immer mitgegangen. Es hat sich für mich eine gewisse Sicherheit ergeben in dieser langen Zeit, dass man mit Ihnen gemeinsam Dinge wagen kann. Ich wünsche Ihnen auch für das, was in der Zukunft liegt, gemeinsam mit der Kunst, gemeinsam mit dem Haus, alles Gute und verabschiede mich dann heute hier an dieser Stelle ganz kurz. Vielen Dank.
Ja, Hasko Weber nach der Premiere der Zauberflöte, die im Juni als Sommertheater auf die Bühne kam und Sie sprechen da etwas an, nämlich, dass das Publikum ein Theater mittragen muss. Wie wichtig ist das?
Ich halte das für überlebensnotwendig für ein Theater. Im großen Zusammenhang, weil natürlich der Umkehrschluss, dass eine vollbesetzte Vorstellung auch Ausdruck für eine gute künstlerische Arbeit wäre, nicht stimmt. Nicht in jedem Falle. Mhm. Also es gibt immer Versuche, ästhetische Konzepte oder unter Umständen auch mal spontane Ereignisse an einem Theater, die nicht abgesichert sind und die auch nicht sofort eine Reaktion hervorrufen. Und die brauchen Platz in einem Zusammenhang, der dann natürlich nur funktioniert, wenn das Publikum insgesamt zugewandt ist und auch da ist. Mhm. Ja? Und die Balance zu finden, das ist eine Aufgabe, die ist so alt wie das Theater selber. Die wird nicht leichter, die wird aber auch nicht komplizierter. Hm.
Sie haben gesagt, wir haben hier viel experimentiert. Was haben Sie denn da für Experimente gemacht?
Naja, wir hatten ja immer, also im Musiktheater, immer auch eine Orientierung auf neue Dinge, auf Uraufführung im großen Zusammenhang oder im Festival Passion Spiel. Das war ja seit 5 Jahren machen. Das hat auch neue Vernetzungen und neue Aufmerksamkeiten erzeugt in diese Richtung. Im Schauspiel ist es dann eher auch im ästhetischen Zusammenhang zu sehen. Das sind kleinere oder mittlere Inszenierungen, die auf der Studiobühne oder im E-Werk stattfanden und eben halt dort auch Dinge wagen konnten, wo man gesagt hat, das setzen wir nicht gleich auf die große Bühne. Mhm. Nehme ich jetzt mal die Bearbeitung vom Zauberberg. Ja, da sitzen dann ein paar hundert Leute in dem Zuschauerraum. Jüngere und ältere, siehe da. Genauso könnte man sagen, gab es natürlich auch schwierige Situationen. Ganz am Anfang hatten wir Vom Lärm der Welt. Das habe ich in der ersten Spielzeit gemacht. Das war eine ganz bewusste Kooperation zwischen Oper und Schauspiel. Wir haben ein Libretto geschrieben, es war neue Musik. Und das ist wie eine heiße Kugel durchs Dorf gerollt. Da war die Aufmerksamkeit überregional da, aber regional null. Das wurde einfach durchgewinkt. Das war natürlich irgendwie auch enttäuschend oder frustrierend in so einer ersten Saison, aber es war auch eine super Erfahrung. Ja, also Weimar ist einfach ja nicht groß. Das sind 65.000 Einwohner. Und da gehen anteilig auch nicht mehr Leute ins Theater als in anderen Städten. Wir haben eine relativ hohe Anzahl an jungen Zuschauerinnen.
Universität?
Durch die Unis, aber vor allem auch durch die vielen Schülergruppen, die in Weimar mehrere Tage sind.
Ah.
Die gehen regelmäßig ins Theater, Musiktheater und Schauspiel, ja, Konzert auch, aber besonders in die Sparten. Und da haben wir auch eine richtige Verbindung zu den Lehrern aufgebaut, die da jedes Jahr mit einer Klasse kommen. Und dann sind es überhaupt auch Touristen.
Ja, ne?
25 bis 28% unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sind touristisch in Weimar unterwegs. Und da merkt man schon, generationsmäßig, dann der Anteil der Leute aus der Stadt, die das Theater besuchen und auch lieben. Die Touristen, alle haben verschiedene Ansprüche. Auch das muss noch irgendwie ausbalanciert werden. In einer Größenordnung von fast 900 Sitzplätzen. Mhm. Ja, also das ist im Verhältnis zu 65.000 Einwohnern schon eine Dimension. Mhm. Und Wir haben nie versucht, gegen das Publikum zu arbeiten, sondern eigentlich immer mitgedacht, wie kriegen wir das kommuniziert, wie kriegen wir es platziert, dass es geht.
Sie sind 1963 in Dresden geboren, Abitur, Lehre, dann Schauspielstudium in Leipzig von 1985 bis 1989. Erste Bühne war für Sie Karl-Marx-Stadt. Ich glaube, das war noch das Studio vom Schauspiel und dann gab es ja so einen fließenden Übergang. Ab 1990 waren Sie dann auch im Gastengagement am Stadtschauspiel Dresden, dort dann ab 91 Schauspieler mit Regieverpflichtung und ab 93 dann bis 2001 Schauspieldirektor. Ab 2002 dann in Stuttgart, da auch Schauspielintendant und ab 2013 hier in Weimar am Deutschen Nationaltheater.
Intendant war ich in Stuttgart erst ab 2005.
Erst waren Sie Regisseur, ja, genau. Hausregisseur und dann, genau, 2013 Generalintendant am Deutschen Nationaltheater bis jetzt, also Sommer 25, 12 Jahre insgesamt. Was hat Sie an der Klassikerstadt gereizt und reizt Sie vielleicht bis heute, weil Sie hier, und das haben Sie uns verraten am Anfang, ein Haus gekauft haben und mit der Familie hierher gezogen sind, vielleicht Wurzeln geschlagen haben?
Ja. Naja, also diese Wurzeln, die haben erstmal gehalten. Und Weimar ist, um es mal kritisch, aber positiv zu sagen, Weimar ist eine sehr widersprüchliche Stadt. Größe und Bedeutung ist ein Widerspruch. Ja, das ist eigentlich eine kleine Stadt mit einer wahnsinnig großen Bedeutung. Historisch über die klassische Tradition, über die musikalische Tradition, über die Position der Stadt als politisches Zentrum durch die Zeiten im Verhältnis zu anderen Städten und dann auch in verschiedenen Gesellschaftsformen. Und natürlich dann dieser klaffende Widerspruch, der mit der Zeit zwischen 33 und 45 zu tun hat, diese immer wieder, also zu formulierende widersprüchliche Achse zwischen Buchenwald und Belvedere. Und die Nachwirkung, Weimar lag im Osten Deutschlands, hat 40 Jahre lang auch kulturpolitisch eine ganz andere Richtung verfolgt, als das in der Bundesrepublik gewesen wäre. Und dann ging es darum, wie kriegt man denn diese Enden wieder verknüpft und so weiter und so fort. Und natürlich der politische Kontext, die Weimarer Verfassung, Nationalversammlung 19, Weimar als erste demokratische Landesformation nach dem Ersten Weltkrieg, gleichzeitig aber auch die erste Landesregierung mit der dichten Besetzung durch die Nationalsozialisten. Weimar selber 1928 im Stadtrat schon die NSDAP mehrheitlich vorne gewesen. Und daraus etwas zu lesen und heute zu sagen, wir kriegen das nicht bewältigt, wir kriegen das eigentlich immer wieder nur angefasst, das ist in Weimar spannend. Das hat auch nicht nachgelassen. Also da wäre ich jetzt an keinem Punkt irgendwo am Schluss angekommen. Im Gegenteil, es gehen immer neue Sachen auf. Sehr reizvoll. Ja? Und weil Sie es jetzt ansprachen, natürlich, man ist ja hinter allem, was man arbeitet, auch persönlich verknüpft. Und ich habe eine Familie mit meiner Frau hier, 2 Kinder, die jetzt auch immer noch schulpflichtig sind jetzt schon größer. Und vieles von dem, was ich jetzt hier aufgezählt habe, wusste ich vorher so nicht.
Sie haben es aber gemacht. Ich erinnere mich an 2019 beim Kunstfest in Weimar, also diese Weimarer Verfassung, 100 Jahre und so weiter. Es gibt ja noch einen anderen Punkt und danach möchte ich fragen, war das auch eine Intendanz in einer Art Dauerkrise? Also wenn man jetzt mal zurückgeht, 2013 haben Sie angefangen, 2014 gab es so Pegida in Dresden, aber natürlich auch Ableger in Weimar, eigentlich bis heute. Da gibt es ja immer Kundgebungen auf dem Theaterplatz, also direkt vorm Theater. 2015 die sogenannte Flüchtlingswelle, die vielen, das sind jetzt alle Stichworte, war eine Reaktion. Sie haben den Landesgruppe Thüringen, die vielen, glaube ich, hier gegründet. Dann gab es natürlich Corona und dann gab es am Ende auch noch den Ukraine-Krieg und jetzt den Krieg im Nahen Osten, also Israel, 7. Oktober. War das, wie macht man da Theater, wenn das so im Grunde genommen im Modus Dauerkrise ist?
Die These, dass die Situation sich weltweit oder innenpolitisch so verändert hätte, dass sie exorbitant anders wäre als vor 15, 20 oder 40 Jahren, die würde ich nicht teilen. Weil, gehen wir mal in die 80er zurück, meine Studienzeit oder berufliche Startphase, da war ein System kurz vor der Erstarrung. Das war deutlich. Das war im Osten auch ein Thema. Es war an jeder Stelle eine Kollision und man konnte mit egal wem sofort ein Gespräch anfangen und darüber reden, was alles ganz schrecklich ist. Es war die Blockzeit, eigentlich eine permanente atomare Bedrohung. Wir hatten immer Konflikte im Nahen Osten. Diese Konstellationen, die waren alle immer aufgeladen. Das sind alles Muster, wo ich sage mal kurz nachdenken und vergleichen, bevor wir ständig in die Aufregung gehen. Ja? Schön ist das nicht. Und dass das dann innenpolitisch auch Folgen hatte, wenn Sie jetzt Flüchtlingskrise sagen, 2015, also Thüringen und Weimar speziell war da anders betroffen als andere Regionen in Deutschland. Hier sind so viele Menschen auf einmal gar nicht angekommen, dass es auffällig das Stadtbild sofort verändert hätte, wie in Duisburg oder im Ruhrgebiet insgesamt oder in Berlin. Ja. Und die rot-rote Landesregierung hat das irgendwie auch versucht abzufangen. Die Kommunen haben auch viel geleistet, wie in der ganzen Bundesrepublik. Aber im großen politischen Zusammenhang wurde das Thema dimensioniert. Und hatte dann natürlich, gerade jetzt in Richtung AfD, die eine ganz andere politische Richtung hatte bis dahin, also wo dieses Flüchtlingsthema, Einreisethema, Identitätsthema dabei war, aber bei weitem nicht so im Vordergrund, hat natürlich dorthin Vorschub geleistet. Mhm. Und das ist geblieben. Diese politische Entwicklung ist inzwischen bundesweit so. Thüringen ist immer so ein bisschen auffällig durch Höcke als Fraktionsleiter im Landtag. Und durch die Ausstrahlung, die das bundesweit hat. Wir haben Glück gehabt, muss man so sagen, auch mit dieser unsäglichen Konstellation im Thüringer Landtag, die es jetzt gibt, auch mit der Situation im Bundestag. Es sind die letzten Ausrufezeichen gesetzt, die den demokratischen Parteien anzeigen müssen. Leute, konkretisiert Politik, die alltagsverändernd, bevölkerungsorientiert wirkt. Sonst ist die nächste Wahl klar. So drastisch würde ich das sehen.
Ausgangspunkt war ja die Frage, ob sich Theater ändern muss oder geändert hat in dieser Dauerkrise. Wir sind jetzt zum Schluss beim Rechtspopulismus gelandet. Nein, es ist ja alles gut, weil Sie haben 2015 in der Deutschen Bühne einen Gastkommentar geschrieben. Und da ging es genau um die Frage, was passiert denn da jetzt eigentlich und wie muss sich das Theater ändern? Und da haben Sie neue Formen des Theaters, neue Ästhetiken ins Spiel gebracht und haben von Partizipation und Integration gesprochen. Das ist jetzt 10 Jahre her. Mhm. Hat sich das Theater in dieser Richtung verändert?
Also ich glaube insgesamt in der Bundesrepublik in jedem Falle, weil diese Beteiligungsformate gar nicht mehr wegzudenken sind. Die finden Sie bei genauer Betrachtung eigentlich an allen Häusern in unterschiedlichen Formen. Partizipation ist ein Bestandteil, das würde ich auch so unterschreiben, auch für die Zukunft, der dazugehört, der aber natürlich im großen Spielplanzusammenhang Punkte setzt. Also wir machen We in Concert. Das ist die Beteiligungsmöglichkeit in der Staatskapelle. Man kann sich bewerben als Laienmusikerin und dann mit dem Orchester Konzert spielen. Wir haben die Mehrgenerationenbühne oder den Mehrgenerationenclub. Wir haben einen Jugendclub. Sie sind ja öfter hier. Das ist ja nicht nur eine Spielerei, sondern das zeigt ja auch was an. Das ist nicht immer der direkte Austausch, aber das ist auch eine Aufeinanderzubewegung. Einführungen, Nachgespräche. Und da stehen wir mittendrin und haben zu diesen politischen Vorgängen, das ist dann jenseits der künstlerischen Arbeit, auch immer ganz klar Position bezogen.
Sie haben gesagt, ich bin öfter mal hier gewesen, das stimmt. Und wenn ich dann hier bin, dann stehe ich auf dem Theaterplatz und da ist das Goethe-Schiller-Denkmal und dahinter ist die Fassade. Und da steht jetzt dieses Plakat, also ein Banner, Demokratie, jetzt Frieden.
Diplomatie.
Diplomatie, jetzt Frieden. Und dazwischen jeweils ein Ausrufezeichen. Warum haben Sie das da hingehängt? Und ich habe mich auch tatsächlich gefragt, seit wann hängt es da eigentlich?
Seit dem 24. Februar 2022. Seit dem ersten Kriegstag in der Ukraine.
Okay, das war der Anlass und?
Naja, als in den Nachrichten klar war, dass dann Krieg ausbricht in der Ukraine. Und da haben wir in der Dramaturgiesitzung gesagt, wir müssen irgendwie nach draußen ein Zeichen geben, dass das nicht einfach an uns vorbeirauscht. Und diese Formel habe ich quasi in meinem Büro erfunden. Wir haben sie in der Dramaturgierunde besprochen. haben das Ding im Mahlsaal hergestellt und draußen hingehängt. Und das wurde uns insofern als Signal auch sehr gedankt, weil es vielen den Druck abnahm, das irgendwie auch nach draußen zu bringen. Naja, und dann hatte man irgendwie die Hoffnung, na, lass das mal 14 Tage gehen, dann muss das irgendwie beendet werden. Dann sah es ja erstmal so aus, als ob die russische Übermacht vordringt. Dann kam es zum Stehen und da sind wir dann zeitlich schon so bei ein paar Wochen, 3 Monaten. Und da war klar, das hört nicht auf. Mhm. Ja. Und unterwegs haben sich dann bestimmte Dinge ereignet. Hat Frau Wagenknecht in Berlin Friedensdemonstrationen organisiert, die politisch instrumentalisiert schienen, vielleicht auch waren, das will ich mal gar nicht sagen. Und plötzlich entstanden so Kontexte. Mhm. Ja, also ist das jetzt hier die Wagenknecht-Fraktion? Dann hatte die AfD auch nicht so lange gebraucht, sich das Thema Frieden auch anzueignen, dass das passiert ist. Dass das Thema Friedenspolitik den Rechten überlassen wurde, ist die, also mit einer der größten Unterlassungen politisch in der Bundesrepublik in zurückliegenden Jahren. Mhm. Es steht in der Präambel des Grundgesetzes, dass die Bundesrepublik Deutschland sich für den Frieden in der Welt einsetzt. Das kann man ja unterschiedlich auslegen. Das heißt ja auch nicht Pazifismus, das heißt auch Unterstützung der Ukraine, ganz deutlich. Das heißt auch Sanktionen auflegen und durchhalten. Ganz deutlich. Das heißt aber nicht, dass wir gar nicht mehr über die Präambel des Grundgesetzes sprechen.
Ja.
Und jeden, der einen friedlichen Gedanken äußert, zuordnen ideologisch. Naja, jedenfalls, ich mache es mal kurz. Wenn ich jetzt im Haus, hier in so einem Theater, sind ja auch Konflikte. Dafür bin ich auch verantwortlich. Und wenn ich konfliktlösend unterwegs bin, dann heißt das, ich muss mit beiden Konfliktseiten ins Gespräch gehen. Ich finde doch gar keine Lösung, wenn ich eine Seite, weil die eine Position vertritt, die vielleicht sogar toxisch ist, stehen lasse. Das meine ich jetzt nicht so schlicht, wie es vielleicht daherkommt, sondern grundsätzlich, wenn die Europäische Union und damit auch die Bundesrepublik Angebote formuliert, dann ist es der anderen Seite überlassen, darauf einzugehen oder die abzulehnen. Aber wir haben Angebote formuliert. Und das meine ich mit Diplomatie. Und insofern hat dieses Banner leider über diese 3 Jahre an Wichtigkeit nicht verloren.
Mhm. Ja. Die Touristen, die vor diesem Denkmal stehen und es natürlich fotografieren wollen und dahinter die Fassade nun mal haben, haben das mit auf dem Bild. Gab es da Reaktionen?
Da gab es Reaktionen. Das war von verschiedener Seite auch richtig eine Begründung. Mhm. Das ist doch ein Fotomotiv weltweit und dann ist diese Formel. Und dann wurde eben halt hineininterpretiert, dass das heißt, es müsste ja eigentlich Solidarität mit der Ukraine heißen. Da sage ich, na gut, das könnte ja auch eine Position sein, aber dann wäre das auch eine Formel. Mhm. Die ist neutral und die ist verträglich. Oder man muss sich auf einer anderen Ebene zusammenfinden und sagen, das darf da nicht hängen. Das ist ja bis zum Ministerpräsidenten gegangen, die Diskussion.
Mhm. Ja, aber es ist eine schöne Reibung. Also Goethe und Schiller und dann das. Da muss man drüber nachdenken. Also auf jeden Fall, man kann das dann schnell wieder fallen lassen oder sich dann intensiver beschäftigen, ist ja völlig klar, aber vielleicht besser als nichts.
Ich finde auch. Ich finde das sogar eine sehr, sehr kluge Zusammenfassung, besser als nichts drüber nachdenken und vielleicht mal aus dem Muster raustreten. Man ist ja selber immer gefährdet, alles, was einem so begegnet, immer gleich eindeutig zuzuordnen. Mhm. Das ist falsch.
2021 haben Sie ein Stück über die Klaus-Renft-Kombo inszeniert und damit einen großen Publikumserfolg gelandet, weil da plötzlich ein Stück DDR greifbar war, also ein Stück DDR auch mit viel Emotionen. Wie wichtig ist es für das Theater, generell oder gerne auch auf Weimar bezogen, Identität zu stiften und Heimat zu sein? Das ist ja so eine, eigentlich so eine AfD-Topos, ne? Die haben das gekapert oder was?
Naja, das ist sehr wichtig, finde ich. Man ist inzwischen ja schon gefordert, diese Begriffe klarer zu definieren, weil man sie jahrelang eben nicht definiert hat. Mhm. Deshalb ist es auch so leicht gewesen, sowas wie Heimat aus dem öffentlichen Sprachgebrauch fast herauszulösen, weil eine Partei sich diesen Begriff stark angeeignet hat. Und ein wichtiger Anteil unserer Arbeit hier war, dass wir uns in den Spielplänen immer auch mit dieser ostdeutschen Geschichte beschäftigt haben. Ich sage mal bewusst nicht Identität, sondern mit der Geschichte. Das ging mit Christoph Hein los und das hat vielleicht mit Renft nochmal einen Punkt gehabt oder jetzt jenseits der blauen Grenze in der Studiobühne diese Inszenierung über einen Fluchtversuch aus der DDR. Und damit haben wir auch eine Erwartung erzeugt, nämlich dass dem Publikum, ob jetzt bewusst oder so ein bisschen diffuser, war klar, die kümmern sich um die Geschichte dieser Region.
Ja, also dazu passt im Grunde genommen meine nächste Frage, denn ich wollte fragen, oder mir ist aufgefallen in den 12 Jahren, dass auch bei Ihnen eben die Wende und auch besonders die Nachwendezeit eine große Rolle gespielt haben. Also ich erinnere mich an Stücke von Uraufführungen, dann meistens von Dirk Lauke zum Beispiel oder Treuhand Kriegspanorama. Mhm. Das spielte ja praktisch direkt an auf diesen Hungerstreik der Kali-Kumpel, also Kali-Bergbau in Bischofferode. Mhm. Allerdings eine Generation weiter, also der Streikende jetzt gerade gestorben und der Sohn kommt aus Berlin zurück, guckt sich das an und so weiter. Das war ein Stück, Sie haben Dumme Jahre gemacht, da ging es um eine Familienaufstellung eigentlich auch in der Nachwendezeit, natürlich durch die Generation mit dieser ganzen Geschichte drin. Und Sie haben zuletzt Wir sind das Volk gemacht, also ein Stück, das Weimarer Lebensgeschichten auf die Bühne gebracht hat, vorher gesammelt, also im O-Ton. Warum war Ihnen diese Farbe im Spielplan so wichtig?
Die Arbeit von der Luise Vogt und Eva Bormann, jetzt Wir sind das Volk, diese letzte Schauspielpremiere, die hatte natürlich nochmal einen ganz starken Impuls auch in den beiden zurückliegenden Landtagswahlen in Thüringen. Was passiert eigentlich hier politisch? Was macht das aus im Denken? Wie steuert das auch Emotionen in der Bevölkerung? Und damit ist eine sehr ins Nachdenken einladende und berührende Aufführung zustande gekommen.
Ich habe so einen komischen persönlichen Antrieb, warum ich das auch frage, weil die Leute sind immer, also jetzt gesamtdeutsch betrachtet, so überrascht, wenn plötzlich so ein Buch aufploppt wie Steffen Mau oder Dirk Oschmann und dann, das haben wir ja alle gar nicht gewusst und so weiter. Ach, so ist das. Das wundert mich, weil ich habe eigentlich den Eindruck, dass die Theater im Grunde genommen seit der Wendezeit eigentlich immer sehr genau ein Seismograph für Befindlichkeiten und Entwicklungen gewesen sind.
Ja, also im guten Sinne schon. Ich würde mal, das ist jetzt ein bisschen gewagt, aber würde mal sagen, die Vorwegnahme des latent zum Alkohol neigenden und ideologisch rechtsorientierten Ostdeutschen als Bühnenfigur gibt es in vielen Stücken seit den 90er Jahren auch. Mhm. Damals war das so prognostisch, auch total zu vertreten, dass es aber dann wirklich so gekommen ist. Also spätestens Pegida war dann so ein allgemeines Erwachen. Wo kommt denn das jetzt alles her? Also ich war ja in Dresden und ich bin auch in Dresden geboren. Ich sage, Leute, das war nie weg. Mhm. Das, was dort jetzt über die Kameras und über die Medien geht, das ist in der Dresdner Bevölkerung immer schon so geäußert worden. Das ist nicht neu. Mhm. Das hat man bloß nicht hören wollen.
Seit 2016 waren Sie auch Vorsitzender und seit 2019 Co-Vorsitzender der Intendantengruppe im Deutschen Bühnenverein. Und meine letzte Frage ist, wie steht es um das Deutsche Stadttheater? Also jetzt mal abgesehen von Finanzierungsproblemen, ist das noch ein zeitgemäßes Modell?
Also das Deutsche Stadttheater ist ja sowieso eine symbolische Zusammenfassung von so unterschiedlichen Strukturformen, wie Theater sein können. Ich sage mal Landesbühne, Kinder- und Jugendtheater, privates Theater, Mehrspartenhaus oder Opernhaus in Berlin, dass man den Vergleich gar nicht guten Gewissens ziehen kann. Trotzdem sind es alles Theater. Mhm. Und diese Landschaft ist wahnsinnig groß. Das sind 140 Häuser bundesweit, von denen wir da sprechen. Und ich sage mal, diese Anzahl ist auch der Garant für die Vielfalt. Und die Vielfalt ist die Garantie dafür, dass diese Theater in dieser Gesellschaft eine wichtige Stellung einnehmen. Nicht mehr, nicht weniger. Dass das Stadttheater, wenn Sie jetzt binnenstrukturell anspielen, wie es arbeitet, wie es aufgebaut ist, wie die Hierarchien sind, wie Produktionsprozesse ablaufen, dass sich das verändern muss, das ist auch klar. Das hat es aber in den letzten 200 Jahren auch extrem gemacht. Und deshalb würde ich mal sagen, das Stadttheater hat auch in der Zukunft eine gute Chance, präsent zu sein.
Hasko Weber, Sie sind in der nächsten Spielzeit noch interimsmäßig Intendant am Staatstheater in Cottbus, also in Brandenburg. Da wünsche ich Ihnen viel Glück und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch sehr.
Mein Name ist Stefan Petraschewski. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.